So, jetzt kommt die Kindergeschichte. Bitte einmal die Kinder nach vorne.
Ah, das ist nett. So viele Kinder hier vorne, das ist ja schön. Was hast du denn da, Noah? Playmobil? Hast du Playmobil? Ja, das sieht gut aus. Was hast du denn da? Feuerwehrmann, Pirat oder alles gemischt? Das sieht so ein bisschen... zwei Piraten. Okay. Das sieht gut aus. Heute gibt es wieder eine Geschichte von Kai und Lena, aber heute ist Lena mehr dran. Weil, habt ihr das schon gemerkt, dass es abends jetzt richtig früh dunkel wird? Ja. Wem ist das schon aufgefallen, dass es früh dunkel wird? Zadok, ein paar ist es aufgefallen. Und wahrscheinlich esst ihr Abendbrot und es ist schon ganz finster draußen, oder? Vermute ich mal. Und ich sehe hier auch manch einen mit einer Jacke und ihr habt alle auf jeden Fall was mit langen Arm an. Es ist kühler geworden draußen. Und morgens, wenn ihr zur Schule geht oder in den Kindergarten, dann kann es schon sehr frisch sein, oder? Wer hat schon eine Mütze auf manchmal morgens von euch? Ich hatte jetzt auch eine Mütze auf am Wochenende. Genau. Ich heiße Armin. Genau. Du hast Durst? Da ist deine Mama für zuständig. Ich nicht. Okay, und ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber die Lena ist gewachsen. Wachst ihr?
Ja.
Und was passiert, wenn man wächst?
Man wird größer.
Ja, und was noch? Sag mal.
Die Zähne wachsen.
Das auch? Also man kriegt die Zähne an sich wachsen, nicht wachsen 19, ja? Oh, Muskeln kriegt man, das ist für Jungs ganz wichtig, genau. Es ist, ne? Ja, die Klamotten, die Kleidung wird kleiner irgendwie, komischerweise, wenn man wächst. Plötzlich ist dann die Hose so hoch und das passt nicht mehr. Also die Lena braucht neue Sachen zum Anziehen. Und Mama und Lena machen sich auf zu einem Einkaufsbummel. Wer von euch geht denn gerne neue Anziehsachen kaufen? Ja, ihr Jungs. Du hebst auch so ein bisschen die Hand. Meistens sind es ja Mädchen. Gehst du gerne neue Anziehsachen kaufen? Ich auch nicht. Da sind wir schon zwei. Ich auch nicht. Aber die Lena ist gern mit der Mama unterwegs. Und außerdem hat die Mama der Lena versprochen, dass sie am Ende noch ins Eiscafé gehen. Jedenfalls, sie gehen von einem Laden in den anderen. Eine neue Hose, ein neuer Pullover oder ein paar neue Pullover. Eine neue Winterjacke wird gekauft und so. Alles Mögliche, was man halt so... Alles Mögliche, was man so braucht. Und dann möchte dich die Mama auch noch was zum Anziehen aussuchen. Und die sind in einem großen Kaufhaus. Und die Mama sagt, weißt du was, Lena? Wir gehen jetzt mal in die Spielzeugabteilung hoch. Und kann ich dich dann ein paar Minuten allein lassen, während ich noch mal mir was hier im Kaufhaus anschaue? Und ich hole dich dann gleich wieder ab. Seid ihr gerne in der Spielzeugabteilung? Wer ist gerne in der Spielzeugabteilung von euch? Oh... Du nicht, Ida? Guckst du nicht gern Spielzeug an? Ich habe das als Kind geliebt. Ich bin total gerne in der Spielzeugabteilung gewesen. Und was kommt denn bald? Wisst ihr das? Was haben wir bald für eine besondere Jahreszeit? Zadok?
Weihnachten.
Und ich weiß nicht, wer jetzt schon mal in der Spielzeugabteilung war. Jetzt ist in manchen Kaufhäusern und manchen Läden mehr Spielzeug drin als sonst. Und das wird besonders schön ausgestellt. Und die Lena, die freut sich total, dass sie in der Spielzeugabteilung ist und sie schaut sich so ein bisschen um und sie sucht etwas ganz Bestimmtes, weil wer von euch hat einen Spielzeugkatalog zu Hause? So von Lego oder Playmobil? Es gibt auch ein paar, die Spielzeugkataloge haben, genau. Weil sie hat in dem Katalog von Playmobil etwas gesehen, was sie unbedingt sich angucken möchte. Und ich weiß nicht, ob ihr Mädchen das schon gesehen habt. Es gibt von Playmobil ein Prinzessinnenschloss. Ja, für Jungs ist das nichts, das weiß ich. Aber für Mädchen ist das was. Und da ist es tatsächlich, als sie um die nächste Ecke geht, sieht sie dieses Prinzessinnenschloss. Und das ist wunderschön mit Prinz und Prinzessin. Und da gibt es ein Wohnzimmer mit Kamin und so ein Spinnrad. Und da gibt es so eine richtige Küche mit auch offenem Feuer und... Und da gibt es eine Kutsche und alles, viele, viele schöne Sachen. Die sieht ganz herrlich aus. Leider kann man es nicht anfassen, weil es so in der Glasvitrine ist. Aber die Lena kann sich gar nicht satt sehen. So schön findet sie das. Hi, Lena. Mama ist da. Hast du was gefunden, was du dir zu Weihnachten wünschst? Ja, sagt Lena und strahlt die Mama mit ganz großen Augen an. Das Prinzessinnenschloss, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Das möchte ich haben. Und die Mama guckt so ein bisschen und dann guckt sich um und schaut auf den Karton. Nur das Basisschloss kostet 150 Euro, wenn man dann noch eine Kutsche dazu nimmt und noch ein Kaminzimmer und eine Küche und all diesen anderen Sachen, die noch dabei sind. Die Mama rechnet mal im Kopf durch. Oh, ja, ich glaube, wir gucken uns noch ein bisschen um, ob du dir nicht etwas anderes wünschen könntest. Aber wir haben ja noch Zeit, ist ja noch ein bisschen hin. Ich will aber dieses Prinzessinnenschloss zu Weihnachten und sonst gar nichts. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal will man unbedingt was haben und die Eltern finden das aber nicht gut. Und die beiden kriegen sich etwas in die Haare. Und der schöne Nachmittag, der eben noch so schön zusammen war, es ist dicke Luft zwischen Mama und Lena, ja? Uha, super. Und als sie zu Hause ankommen, ach so, das habe ich noch vergessen. Die Mama ist nachher so sauer, dass sie zu Lena sagt, weißt du was, jetzt ist Schluss. Ich will nicht mehr darüber reden und ich möchte das Wort auch nicht mehr hören. Es ist einfach Schluss. Wir können das nicht uns leisten, das ist zu teuer. Du musst dir was anderes wünschen und ich möchte mit dir über das Prinzessinnenschloss nicht mehr reden. Und Lena sagt gar nichts mehr. Die kann so richtig bockig sein. Nö. Und dann kommen sie zu Hause an, machen die Tür auf und da stehen der Kai und der Papa, begrüßen sie und Papa sagt, hallo, schön, dass ihr da seid. Und der Kai sagt, Mensch, weißt du, wer gekommen ist? Lena sagt, kein Wort. Hups, sagt der Papa, ist was dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Und der Kai, die Oma ist gekommen, die Oma ist zu Besuch gekommen. Und eigentlich freut sich die Lena total. Ist mir egal. Ich gehe in mein Zimmer. Ich will ins Bett. Und sie meint das ganz ernst und die wissen auch schon, wenn Lena das so sagt, dann macht sie das auch. Und die Mama sagt so dem Papa, weißt du was, kannst du heute Lena ins Bett bringen? Ich glaube, zwischen uns klappt das heute nicht. Und der Papa sagt, kein Problem. Und Lena hat sich tatsächlich schon den Schlafanzug angezogen, ist gerade dabei, sich die Zähne zu putzen. Und ja, der Papa merkt es dicke Luft, aber sagt, weißt du was, lass uns doch noch wenigstens beten. Beten, gut. Okay, willst du anfangen? Ja. Okay, dann betest du. Lieber Gott im Himmel, ich wünsche mir das Prinzessinnenschloss zu Weihnachten. Lena, sagt der Papa. Ich glaube, Gott ist nicht taub, dass du das so laut schreien musst. Nein, sagt Lena, schon etwas leiser. Aber die Oma sitzt im Wohnzimmer, die soll das ja auch hören. Lena, so funktioniert das nicht mit dem Beten. Wenn du Gott etwas bittest, dann musst du ihn fragen und nicht denken, so, ich muss das der Oma erzählen, damit sie dann dir deinen Wunsch erfüllt. Dann eben nicht. Und sie dreht sich rum und will gar nichts mehr. Und der Papa weiß gar nicht, was er machen soll. Er gibt ihr einfach noch einen Kuss auf die Wange, sagt Guten Nacht und geht aus dem Zimmer. Manchmal ist das so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man will unbedingt was haben und macht irgendwelche komischen Sachen. Zum Glück dürfen wir Gott alles sagen. Aber erstens brauchen wir nicht schreien, wenn wir mit ihm reden. Und zweitens ist es manchmal so, oder auch mit den Eltern, Gott weiß auf jeden Fall besser, was wir brauchen. Und wir dürfen Wünsche äußern. Aber wie er sie erfüllt, das ist manchmal etwas anders, als wir uns das vorstellen. Das war meine Geschichte. Jetzt dürft ihr euch was von der Ulla geben lassen, wenn sie was mit hat, und zu eurem Platz zurück. Heute sind die Reihen so leer. Also ich weiß, dass ein paar Teenager nicht da sind. Da fehlt gleich ein paar. Aber fehlen auch noch viele andere heute. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, sondern gute Sachen. Ich gucke auf die Uhr und denke manchmal, und das würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht auch dahin kommen. Eigentlich haben wir schon genug Predigt heute gehabt, oder? Ich fand das sehr, sehr spannend, was wir an Zeugnissen hatten. Und das war sehr lebendig und für mich auch sehr bewegend zu hören, was Gott tut. Und ich hätte sogar die Freiheit zu sagen, meine Predigt kriegt ihr ein andermal. Das hängt davon ab jetzt einfach, weil ich möchte meine Predigt nicht kürzen. Ich werde jetzt nicht in 20 Minuten meine Predigt runterreißen, weil das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist mir viel zu wichtig, um das einfach abzubrechen. Und ich habe wirklich die Freiheit zu sagen, wenn ihr sagt, das war für uns genug Predigt, halte ich meine Predigt das nächste Mal. Und wenn ihr sagt, wir möchten aber gerne die Predigt hören, halte ich sie auch. Ich höre jetzt beides. Da sagt jemand, es reicht mir als Predigt und da höre ich, möchte die Predigt hören. Das machen wir jetzt. Alle, die die Predigt nicht hören wollen, gehen schon mal Potluck essen und lasst uns was übrig und den anderen erzähle ich die Predigt.
Vielleicht will jemand noch eine Erfahrung erzählen und dann haben wir schon
auch. Jetzt habe ich euch vor eine schlimme Wahl gestellt, ne, mit dem, was ich gesagt habe. Wer will Predigt hören? Wer sagt, Erfahrungen reichen uns? Okay, ihr hört eine Predigt. Hörst du auch zu, Heinz, auch wenn du dich bei dem Erfahrung reicht gemeldet hast? Okay. Wir haben 40 Tage Gott begegnet und ich freue mich, dass eine ganze Reihe mitmachen. Ich weiß nicht ganz, wie intensiv oder nicht intensiv ihr das schafft und daran teilnimmt. Ich habe es nicht geschafft, jeden Tag in der Gruppe hier in der Gemeinde zu sein, aber ich habe jeden Tag, wenn ich hier nicht war, zu Hause mit meiner Familie 40 Tage gemacht und teilweise mache ich auch zweimal am Tag, nämlich hier und mit meiner Familie, je nachdem, wie das zeitlich passt. Und ich für mich persönlich muss sagen, mich begeistert, was ich erlebe. Einerseits für mich persönlich, in einer Gruppe gemeinsam auf Gottes Wort zu hören und dadurch durch diese Gemeinschaft auch bereichert zu werden und mitzukriegen, wie jeder für sich persönlich das erlebt. Und auf der anderen Seite, also wir hier zumindest in der 12.30 Uhr Gruppe hier in der Gemeinde haben schon eine Menge spannende Sachen auch erlebt, wirklich, und gehört, was Gott so macht mit den Einzelnen, die daran teilnehmen. Und ich merke, dass mir und meiner Beziehung zu Gott es auf jeden Fall gut tut. Und ich freue mich noch, dass wir noch eine gute Zeit vor uns haben. Heute ist der 13. Tag, habe ich gerade eben nochmal geguckt in meinem Heft, ja, weil du vorhin sagtest, wie viel sind wir denn? Wir sind nämlich dann, es ist zwar 14 Tage her, aber es ist der 15. Tag am Montag. Ist ja logisch.
Ja, natürlich.
Ne? Montag wird der 15. Tag sein. Und so möchte ich gerne mit euch zusammen über Gebet nachdenken, und zwar besonders über einen Text, den ich so als Kerntext zum Thema Gebet halte. Der findet sich in der Bergpredigt im 6. Kapitel des Matthäusevangeliums. Kennt ihr? Gehe ich mal von aus, und trotzdem lesen wir ihn zusammen. Matthäus 6, und ich lese einfach ab Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und in Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, solltet ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, um ihres vielen Redenwillens erhört zu werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so. Für euch da oben, ich bin jetzt in Vers 9, Matthäus 6, Vers 9. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Genau. Nicht damit zuhauen, Christoph. Das ist wie in der Schule. Der Lehrer von vorne sieht alles. Ich habe meine Lehrerin gefragt, ob sie denn mitkriegt, ob ihre Schüler spicken oder nicht. Und sie sagt, ich sehe alles. Also spicken heißt, dass man so guckt. Und je nachdem, wie sie so drauf ist, reagiert sie entsprechend oder auch nicht. Aber die sieht trotzdem alles. Ich habe Gott gefragt, Herr, das ist ein Text, den wir kennen. Jetzt war ich so laut, jetzt muss er auch mal laut sein. Ich möchte gerne was Neues von dir haben. Bitte gib mir etwas, was wir nicht einfach schon kennen, was aber in diesem Text drinsteht und was du uns mitteilen möchtest. Und ich möchte euch Anteil haben lassen an dem, was für mich wichtig geworden ist, während ich über diesen Text immer wieder neu gebetet und nachgedacht habe und Gott gefragt habe, bitte sag mir etwas. Und es wird beides sein. Ich werde, wie es so in der Bibel heißt, jemand, der lehrt, eigentlich heißt es ein Weiser, aber ich möchte mich nicht gerne mit einem Weisen auf eine Stufe stellen, aber da heißt es, wer was vermittelt, ist wie ein Mann, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Und ich möchte gerne Altes und Neues aus dem Schatz Gottes für uns aufleuchten lassen zum Thema Gebet, sprechen und hören mit Gott. Als erstes fällt mir etwas auf in diesem ersten Teil der Lektion. Es werden zwei Dinge von Jesus gesagt, was wir nicht tun sollen. Wir sollen uns als erstes nicht mit unserem Gebet zur Schau stellen. Wenn hier steht, dass da sie sollen sich also nicht wie die Heuchler, sollen wir uns benehmen, die es lieben, an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Ich habe ein Jahr lang in Israel gelebt, das wisst ihr. Und immer wenn ich diesen Text lese, habe ich ein Bild vor Augen. Weil für einen frommen Juden gehört es dazu, dreimal am Tag zu beten. Morgens, mittags und abends. Und wenn man in Jerusalem durch die Stadtviertel geht, in der eher die religiösen Juden leben, das heißt die, die es auch praktizieren. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, nicht jeder Jude praktiziert seine Religion, weil in Israel heißt es, du bist Jude automatisch, wenn du Sohn oder Tochter einer jüdischen Mutter bist. Und das heißt noch lange nichts über mein religiöses Leben aus. Wenn ich einfach eine Mutter habe, die Jüdin war, bin ich Jude, fertig. Und darum gibt es eben auch in Israel Juden, die mit Glauben gar nichts am Hut haben. Aber interessant ist, dass diese ganzen Religiösen und Frommen sich irgendwo auch in bestimmten Stadtvierteln sammeln. Und ich habe so ein Stadtviertel vor Augen, wenn ich da durchgegangen bin, gerade um die Mittagszeit, da sehe ich, wie so Juden, die man auch wirklich erkennt, weil dort erkennt man die auch, so ganz typisch mit Schläfenlocken und entweder so eine Kippa auf dem Kopf oder so ein Hut auf dem Kopf, vielleicht auch noch ein Mantel, selbst im Hochsommer schwarzer Mantel, und stehen da und beten dann und man sieht sie Richtung Tempel gerichtet und beten. Das ist immer so das Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich diesen Text hier lese. Jesus sagt, das Erste, wir sollen uns mit unserem Beten nicht zur Schau stellen. Ich denke, das Problem haben wir eher weniger. Also keiner von uns würde sich vors Haus stellen und sich wo auch immer in welche Richtung hin dann betend präsentieren seinen Nachbarn. Aber man kann sich auch innerhalb der Gemeinde betend zur Schau stellen. Ich erlebe das hier nicht, aber ich kenne auch eine Gemeinde, wo es Leute gab, wo ich den Eindruck hatte, ist das von Herzen, was du machst, oder produzierst du hier einfach etwas, für wen auch immer du das tust? Und Jesus klagt noch etwas oder sagt noch etwas Zweites, was wir nicht tun sollen, das ist plappern wie die Heiden. Du hast was erwähnt, was so sein könnte, wenn ich also den Rosenkranz einfach runterbete, ohne da irgendwas, eine Vorstellung, ganz davon abgesehen, dass Maria nicht unser Gebetsziel ist, sondern Jesus, Vater, also Jesus, der Vater und der Heilige Geist und niemand sonst. Es gibt aber auch ein anderes herausforderndes Beten, wo ich immer wieder Mut mache, drüber nachzudenken. Früher habe ich eben viel, wenn ich Anliegen hatte und meine Gebetslisten hatte, dann habe ich halt morgens, mindestens jeden Morgen, mein Anliegen vor Gott gebracht. Und ihr kennt das vielleicht auch. Es gibt eine größere Not vielleicht in deinem Leben und dann fragt man noch viele andere, könnt ihr auch dafür beten? Und wenn die Not ganz groß ist, sagt man der ganzen Gemeinde, könnt ihr dafür beten? Und wenn man sich dann in Gebetsgemeinschaften trifft, so habe ich es früher erlebt, dann hat der für das Anliegen gebetet und die für das Anliegen gebetet und der für das Anliegen gebetet und die für das Anliegen gebetet und der und die und der und die und die und die und der und immer das Gleiche. es ist gut, ich darf jeden Tag mein Anliegen vor Gott bringen. Die Frage ist, was für eine Vorstellung von Gott habe ich, wenn ich meine, immer wieder das Gleiche zu wiederholen, von mir aus jeden Tag, von mir aus dreimal am Tag, wenn ich meine, wenn ich 100 Leute mir ranhole, die mit mir das gleiche Anliegen vor Gott bringen, was für eine Gottesvorstellung habe ich? Da steht so ein bisschen die Gottesvorstellung hinter, wenn wir Gott nur lang genug bekneten, dann wird er hoffentlich was tun. Und ich glaube, das ist auch eine Form des Plapperns, wenn ich es so mache. Jesus sagt, so sollen wir nicht beten, so brauchen wir nicht beten, weil er sagt, Gott kennt euer Anliegen, noch ehe ihr es ausgesprochen habt. Also muss ich ihn nicht gebetlich weich kneten. Jesus, aber allgemein, so verstehe ich das, und wir gucken uns auch an, was er sagt, wie wir beten sollen. Jesus sagt, für mich, was ich nicht mag und was überhaupt nichts bringt, ist religiöses, frommes Gehabe. Und wenn es auch noch so fromm ist. Und egal, ob das mein Volk ist, die Juden in diesem Fall, oder die Heiden, religiöses, frommes Beten bringt gar nichts. Weil religiöses, frommes Beten bringt nur eins. Und das wird am deutlichsten in dem ersten. Weil da gibt es ja auch diesen Lohngedanken. Ne? Die haben ihren Lohn dahin, die sich also zur Schau stellen. Wenn ich einfach nur fromm religiös daherkomme und alle sagen, aber das ist ein ganz frommer, das ist ein ganz religiöser, wie er das alles so macht, dann stelle ich mich in den Mittelpunkt. Und wenn ich meine, dass ich Gott weichkneten kann, indem ich ihm ständig meine Anliegen in die Ohren lege, stelle ich mich in den Mittelpunkt, weil ich bin derjenige, der Gott bewegen will, dass er was tut. Und das mag Jesus gar nicht. Und es ist ganz interessant, dass er jedes Mal da etwas dagegen gesetzt. So sollt ihr nicht beten, sondern wenn du aber betest, geh in deine Kammer und nachdem du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater. Und bei diesem anderen, dass wir nicht plappern sollen, heißt es, seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt. Es geht nicht um fromme Religion und um frommes Gehabe, sondern Jesus möchte, dass wir in einer persönlichen, direkten Beziehung sind mit Gott, dem Vater. Wir haben keinen abstrakten, unnahbaren irgendwie Gott, den wir mit Ritualen anbeten oder verehren, sondern Gott möchte mit jedem von uns in einer persönlichen Beziehung leben, eine Vaterbeziehung. Und ich bin immer wieder fasziniert darüber. Das ist so, ja, wir beten das Vaterunser, wir werden das gleich noch auf zwei Arten singen, habe ich festgestellt, weil der Ewart hat als Schlusslied die 129 noch drauf. Die 128 ist nämlich auch eine Art, das Vaterunser zu beten oder zu singen. Ich finde es immer wieder faszinierend, sich bewusst zu machen, mit wem oder wer lädt uns ein zu einer Beziehung. Der Schöpfer und Erhalter des Universums. Der es überhaupt nicht nötig hätte, sich um uns zu geben. Wir sind in diesem ganzen großen Universum, leben wir in einer Galaxie, die eigentlich gar nichts ist im Verhältnis zur Größe des Universums, in einem Sonnensystem, was innerhalb dieser Galaxie, in der wir sind, überhaupt nicht auffallen. Auf einem Planeten, der nun Krümelplaneten ist, sind wir hier kleine 8 Milliarden, nicht mal Ameisen. Und dieser Gott, der das alles geschaffen hat, am Leben erhält, der sagt, du darfst Vater sagen. Und er kümmert sich um dich ganz persönlich. Und du bist ihm wichtig, ganz persönlich. Und nicht irgendwie abstrakt oder formell, sondern in einer direkten persönlichen Beziehung zu dir. Niemand würde mit seinem Vater, also ich denke nicht, dass ihr das so tun würdet, wenn ihr an eure leiblichen Väter denkt, und ich hoffe, ihr habt gute Väter. Aber selbst wenn nicht, stell dir vor, du hast einen guten Vater. Du würdest doch nicht jeden Tag sagen, Papa, ich will das, Papa, ich will das, Papa, ich will das. Tu das doch endlich für mich. Würde keiner. Man würde sich mit dem Vater unterhalten. Und sagen, das wäre mein Wunsch, wenn ich einen Wunsch habe. Was denkst du darüber? Gott weiß, was wir bitten und auch was wir brauchen, ehe wir ihn überhaupt gebeten haben. Mein ganz neuer Gedanke, wenn ich ein Anliegen habe. Jesus, hier ist mein Anliegen. Was denkst du denn darüber? Oder noch weiter gedacht, noch einen Schritt, wenn es ums Gebet geht. Herr, was denkst du, was ich brauche? Mal ganz neu gedacht. dass ich ins Gebet so reingehe oder diese Person. Ich habe das Gefühl, du hast sie mir aufs Herz gelegt. Jesus, was möchtest du mir über diese Person mitteilen? Für mich ist das Erste, was ich aus diesem ersten Teil dieser Gebetslektion einfach lerne, um es so zusammenzufassen. Suche, Jesus sagt, suche eine lebendige Begegnung mit dem Gott, deinem Vater. Keine formale, keine religiöse, keine fromme, sondern eine lebendige Begegnung mit deinem Vater Gott. Und dann kommt das, was wir als Vater unser kennen. Und ich habe es bewusst so vorgelesen, wie ich es jetzt eben gemacht habe. Und hier ist mir etwas ganz Spannendes aufgefallen. Wenn man sich das so betrachtet, gliedert sich das Vaterunser nur in drei Elemente. Das erste Element ist ganz deutlich. Und auch da wird deutlich, dass Jesus sagt, geht in eine persönliche Beziehung rein. Vater, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Bis hierhin. Der erste Teil sagt Jesus, wenn du Gott begegnest und wenn du mit Gott lebst, stell ihn in die Mitte. Und tritt ein in die Beziehung zu dem Vater. Sag ihm, wie sehr du dich freust. Vertraue dich seiner Führung an, so würde ich das mal formulieren. Es klingt oft so, klingt so negativ in unserem Kulturkreis, sei Gott gehorsam. Positiv heißt es, vertraue dich seiner Führung an, weil er ist ein guter Vater. Und er weiß, ob dran ist das Prinzessin-Schloss für 150 Euro oder nicht. Hast du ein Prinzessin-Schloss gehabt? Guckt mich gerade an, oh nein. Boah, ich bin umgefallen. Ich habe wirklich den aktuellen Playmobil-Katalog mir angeschaut, als ich dieses Schloss gesehen habe, gedacht, da ist nichts dran, das ist ein bisschen buntes Plastik. Und das soll 150 Euro kosten. Und ich habe mal geschaut, diese ganzen Zubehörteile, damit das Schloss dann wirklich nett wird, man ist locker bei 400 Euro, wenn man das Schloss einigermaßen schön für sein Kind haben möchte. Wahnsinn! Ich denke, von der Herstellung hat das Ding 20 Euro, vielleicht 25. Und da gibt man dann als Eltern oder Onkel, Tante, Oma und Opa, oh nee. Und dann hat man diesen ganzen Krümelkram, das Playmobil sind ja nur so diese ganz kleinen Sachen alles zu Hause rumliegen. Mann, oh Mann. Da lachen die Jungs, ja. Das Erste, und das finde ich das Schöne, Gott lädt dich ein, dich ganz fallen zu lassen in die Beziehung zu ihm. Und das ist total gut. Unsere Welt sagt, was für ein Quatsch. Aber wir sehen, die Welt, die das nicht macht, die sich nicht fallen lässt in die Beziehung mit Gott, es läuft so chaotisch und so vieles schief. Bleiben wir in unserem Land. Wir haben uns eben darüber unterhalten hier in unserer Lektion. In einer Welt, die auf sich bedacht ist, da schickt man Leute, die hierher geflohen sind, Afghanistan, wieder zurück und sagt, es ist ein sicheres Herkunftsland. Das ist für mich sowas von hart und gottlos. Man schickt diese Leute in Folter und Tod und Elend hinein, wenn man sie zurückschickt. Wenn ich Gott im Mittelpunkt habe, dann kann ich das nicht. Ich kann nicht einfach einen Menschen zurückschicken und sagen, es ist mir doch egal, was mit dir passiert in diesem Land, aber Hauptsache, du bist weg hier. Eine Welt, die Gott im Mittelpunkt hat, und das ist das, was Jesus sagt, das ist eine Welt, in der Leben gelingt. Eine Welt, die Gott nicht im Herzen hat, das gelingt nicht. Und es geht um eine lebendige Beziehung. Deswegen sagt er als erstes Vater, wir sollen Gott mit Vater anreden. Und das finde ich auch nochmal schön, ich habe schon gesagt am Anfang dieses Jahres, ich betone es nochmal, unser Vater. Ihr kennt alle den Spruch, ich brauche nicht in die Kirche gehen, ich kann auch allein im Wald sein. Ja, das kann ich auch, sehr gut. Aber wir brauchen einander in der Gemeinschaft. Wir sind gemeinsam Kinder, wir sind keine Einzelkinder Gottes. Wir sind eine große Familie Gottes und wir brauchen einander als große Familie Gottes. Und darum ist es auch so wichtig, gemeinsam Gott zu begegnen. Das muss nicht unbedingt hier in so einem Gottesdienst sein, auch unbedingt. Aber ich finde es total schön, ich erlebe diese Gruppe, mit der wir uns hier treffen, jetzt auch jeden Tag total positiv. Und ich lerne den Leo jetzt noch ein bisschen besser kennen dadurch zum Beispiel. Das ist auch schön. Und ich würde mir wünschen, dass auch noch einige andere mit dazustoßen, die Möglichkeit haben, um 12.30 Uhr mittags, die jetzt zum Beispiel nicht arbeiten müssen oder vielleicht gerade frei nehmen. Kommt dazu oder wenn ihr noch nicht habt, macht das wirklich. Und macht es wirklich jeden Tag, dass ihr euch trefft. Weil es etwas ganz, also es ist eine Erfahrung, die ich auch so noch nicht gemacht habe und die ich aber für mich schon merke, auch in unserer Gruppe, es wächst etwas miteinander und auch mit Gott in diesem wirklich kontinuierlichen, täglichen Treffen miteinander. Und man muss das nicht 3 Stunden machen. Also ihr brecht ja alle Rekorde, ja, was ich so in eurer polnischen Gruppe mitkriege. Man kann auch sich auch nur 1/2 Stunde treffen in Gemeinschaft und auch das ist schon wertvoll und gut. So, der erste Block des Vaterunsers ist, so würde ich mal sagen, stell Gott in den Mittelpunkt, tritt in eine lebendige Beziehung mit Gott. Ich komme jetzt zu dem zweiten Schwerpunkt und der ist auch total wichtig für Gebet und Beziehung zu Gott. Und ich lese das bewusst nochmal so vor, wie ich es jetzt tun werde, und zwar ab Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Der zweite Block dieser Gebetslektion des Vaterunsers, die Jesus uns gibt, ist das Thema Vergebung. Und offensichtlich sagt Jesus, in deiner persönlichen Beziehung mit Gott soll es 2 Schwerpunkte geben. Den ersten ist Anbetung, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Vater zu treten. Und der andere Schwerpunkt ist Vergebung. Warum? Jeder von euch, der schon Groll in seinem Herzen hatte oder noch hat, weil ihn jemand verletzt hat, der weiß, wie sehr einen das belastet. Wenn dich jemand verletzt hat, dann passiert was in deinem Bauch oder wie auch immer. Und jedes Mal, wenn du die Person siehst, dann geht die Klappe runter oder stehen dir die Haare zu Berge. Das belastet das Leben total. Und es geht noch ein bisschen weiter. Nicht zu vergeben ist das, was uns am meisten von Gott trennt. Ich will das versuchen, ein bisschen kurz deutlich zu machen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, uns mit Gott zu versöhnen. Er kam auf diese Welt, als wir noch Gottes Feinde waren. Und indem er am Kreuz für uns gestorben ist, eigentlich müssten wir sterben, weil wir haben den ganzen Mist gebaut. Aber Jesus sagt, ich nehme die Folgen des ganzen Mistes, den ihr gebaut habt, auf mich. Ich sterbe für euch am Kreuz. Um euch deutlich zu machen, ich habe euch für alles, was ihr getan habt, was ihr tut und sogar noch tun werdet, am Kreuz vergeben. Das ist die Grundlage für jede Beziehung. Dadurch ist es überhaupt möglich geworden, die Beziehung zwischen uns und Gott wiederherzustellen. Und damit Beziehung im zwischenmenschlichen Reich gelingt, ist Vergebung das absolut Notwendige, sonst klappt es nicht. Und Satan ist genau der, der immer wieder versucht, an diesem Punkt einzuhaken und immer wieder uns aufzuhetzen gegeneinander als Eheleute, Eltern gegen Kinder, Kinder gegen Eltern, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, überall. Das ist seine Methode, Beziehungen zu zerstören. Und das Hauptwerkzeug, um Beziehungen zu zerstören, ist Verletzungen auszulösen in irgendeiner Form und die, die verletzt worden sind, dass sie nicht vergeben. Und das ist das Haupthindernis zwischen uns und Gott, sagt Jesus hier, in diesem Gebet. Und auch hier noch was, 2 Dinge wichtig hinzuzufügen. Erstmal, es kann sein, dass dich jemand verletzt hat, der das gar nicht weiß. Ich kann mich gut erinnern, ich habe als Vorarbeiter in einer Tischlerei gearbeitet und da ich hatte mit ganz vielen Volontären zu tun und Ich bin ein Mensch, der auch sehr auf Sicherheit bedacht ist, wenn ich also jemand an die Maschine stelle, der keine Ausbildung hat, sondern ich muss den einweisen, wie arbeitest du an der Maschine, dann gebe ich klare Anweisungen, so habe ich das zumindest gemacht. Und da kann man auch nicht diskutieren, du müsstest das eventuell so oder so machen, ich will, dass die Leute ihre Finger behalten. Weil man kann durchaus, heutzutage sind die Maschinen relativ gut, man verliert nur ein bisschen vom Finger, früher war gleich die ganze Hand weg bei den Werkzeugen, die es an den Maschinen gab. Wenn man sich so die Fleischerhaken anguckt, dass da früher auf den Maschinen als Werkzeuge eingesetzt wurde, wurde mir meine Ausbildung ganz übel. Heute sind die Maschinen schon sehr sicher. Trotzdem kann ich mich noch bös verletzen und Finger verlieren. Ja? Ja, also ich habe dann noch immer noch meine Blessuren. Ich habe mir meinen Zeigefinger mit dem Kreissäge reingesägt und so vieles anderes. Also die Spuren sind immer noch da. Ja? Da gab es eine junge Frau, die fing an zu weinen immer. Ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Ich konnte machen, was ich wollte. Sie hat sich immer verletzt gefühlt. Das lag sicherlich auch, keine Ahnung, mit allen bin ich gut klargekommen, mit der nicht. Was ich damit sagen will, ich habe alle gleich behandelt. Ich bin auch mit allen freundlich umgegangen. Aber es ist einer Person so gegangen, dass sie sich verletzt durch mich gefühlt hat. Und ich habe versucht, mit ihr oft zu reden. Aber ansonsten habe ich fröhlich mein Leben gelebt und sie hat darunter gelitten. Also, der erste Gedanke ist zum Thema Vergebung. Es kann sein, dass dich jemand verletzt hat und er merkt es nicht mal. Und du hast Groll und dir geht es ganz schlecht und diese Person geht fröhlich durch ihr Leben. Hast du ein Beispiel im Kopf? Das andere, und das möchte ich auch mal wieder betonen, weil ich merke, dass es da Missverständnisse gibt. Vergeben und versöhnen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Versöhnen, also Vergebung ist eine Sache, die nur in mir geschieht. Deswegen habe ich dieses erste Beispiel genannt. Ich habe Groll, mir geht es schlecht. Und ich werde vielleicht sogar krank deswegen, weil ich nicht vergeben kann. Und das hat erstmal gar nichts mit der anderen Person zu tun, sondern es ist nur etwas, was in mir stattfindet. Und in dem Augenblick, wo ich vergebe, und ich mache es so, dass ich sage, Herr, diese Person, ich will diese Last nicht mehr tragen, ich gebe dir diese Last. Für mich ist dieser Text ganz wichtig aus 1. Petrus 5, 7. Werfet alle eure Sorgen, alle eure Lasten auf Gott, denn er ist besorgt für euch. Ich werfe das ab. Und ich sage auch Gott, was gibst du mir stattdessen? Weil wir haben kein emotionales Vakuum. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich das auch mit Leuten zusammen mache, dass sie den Frieden Gottes ins Herz bekommen, auf irgendeine Art und Weise. Vergeben kann auch einfach sein, Herr, ich kann diese Last, diese Belastung, die ich in Bezug auf diese Person habe, nicht mehr ertragen. Ich gebe diese Last ab. Versöhnen erfordert, dass die Person, die mich verletzt hat, einsieht, dass sie mich verletzt hat. Versöhnen erfordert, dass die Person, die mich verletzt hat, sagt, es tut mir leid. Nur dann ist Versöhnung möglich. Aber es kann sein, dass diese Person gar nicht einsieht, dass sie mich verletzt hat und irgendwie gesagt, warum soll ich mich entschuldigen? Trotzdem kann ich vergeben. Es kann sogar sein, dass diese Person, die mich verletzt hat, nicht mehr lebt. Ich weiß, dass manche, deren Eltern verstorben sind, so viele Verletzungen durch ihre Eltern bekommen haben, dass sie zeitlebens darunter leiden. Ich kann dir nur sagen, vergib. Weil deine Eltern sind tot, aber du machst dein Leben kaputt, weil du den Groll und die Wut im Bauch festhältst. Und in diesem Zusammenhang bleiben wir jetzt beim Vaterunser. Ich stolper immer wieder über diesen Satz, der genau zwischen diesen Vergebungsanweisungen geht, dieser Gebetsanweisung. Da heißt es ja, und vergib uns unsere Schuld. Und ich lese das bewusst so vor, weil dieser Schluss, den wir haben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Dieser Schluss steht ursprünglich nicht in der Bibel. Wir haben ungefähr 4 bis 5 verschiedene Schlüsse des Vaterunsers. Es gibt nicht nur einen. Das ist der, der sich durchgesetzt hat. Aber dieser Schluss taucht erst in viel späteren Handschriften auf. In den ältesten Handschriften gibt es diesen Schluss nicht. Und ursprünglich war das diese Gebetslektion eben so. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben übrigens. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebung vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Dieser Satz, der da genau zwischensteht, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Über den stolper ich immer wieder. weiß nicht, wie es euch geht. Gott, führe mich doch nicht in Versuchung. Also ich meine, es steht an einer anderen Stelle in der Bibel, Gott führt niemanden in Versuchung. Und was macht er hier? Wenn man den so mal betrachtet, im Licht des Themas Vergebung, verstehe ich ihn im Moment für mich so. Lass nicht zu, dass ich an meinem Groll festhalte. Herr, lass nicht zu, dass ich an meinem Groll festhalte, wo mich jemand verletzt hat. Lass nicht zu, dass ich nicht vergeben will. Und erlöse mich von dem Bösen. Das Böse habe ich schon versucht deutlich zu machen. Das ist die Methode Satans. Streit, Zwietracht zu sehen, überall. Herr, erlöse mich von diesem Bösen, was in mein Leben gekommen ist. Und gib mir die Kraft, zu vergeben, wo es mir schwerfällt. Das ist somit die Anweisung, die Hilfe, wie Gott uns sagt, wie wir mit dem Thema Vergebung umgehen sollen. Weil wenn wir festhalten unserem Groll und ihn nicht loslassen wollen, dann beten wir, Gott, dann vergib mir auch nicht, weil du sollst mir nur so vergeben, wie ich vergebe. Also hier gibt es zwei Lektionen für mich im Vaterunser nochmal. Die erste ist, stell Gott in den Mittelpunkt, tret in eine lebendige Beziehung mit deinem Vater. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Das passt so mit dem, dass Gott weiß, ehe ich ihn meine Gebete ausgesprochen habe, was ich brauche. Das heißt mit anderen Worten, Gott, was ist denn dein Wille? Ich möchte deinen Willen tun, sag ihn mir. Der zweite große Block ist Vergebung. Und ganz in der Mitte steht nur ein kleiner Satz zwischen diesen beiden Blöcken. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gott möchte das. Und wir brauchen Gott eben nicht anbetteln um unser tägliches Brot. Wenn Gott unser Vater ist, ihr beiden Jungs hier, wenn ihr Hunger habt, was macht ihr? Genau. Und was sagen dann Mama und Papa? Nee, gibt nichts, auf keinen Fall. Oder? Sondern? Genau. Wenn die Kinder zu uns kommen und sagen, ich habe Hunger, hier, der kleine Noah eben, ne? Ich habe Durst, Mama, ich habe Durst. Was machen wir als Eltern? Natürlich, wir geben zu trinken, wir geben zu essen. So möchte Gott uns geben. Und in zweierlei Weise, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund ausgeht. Gott möchte uns gerne geben, was wir brauchen, und er möchte uns das geben, was wir am meisten brauchen. Auch darüber hatten wir uns hier, Nico hat den Aspekt eingebracht heute in unserer Lektion, nämlich die lebendige Beziehung zu ihm. Und dazu sind mehrere Dinge notwendig. Beim ersten Teil haben wir uns angeschaut, wir sollen nicht fromm und religiös irgendwie daherkommen. Das bringt gar nichts. Sondern wir dürfen eintreten in eine lebendige Beziehung mit Gott. Und das ist der erste wichtige Teil. Setz Gott als den Mittelpunkt in deinem Leben. Und das zweite ist, wenn du merkst, du hast noch Groll in deinem Herzen oder es kommt Groll in deinem Herzen, lass dir von Gott zeigen, was das ist. Und wenn es mit Vergebung zu tun hat, vergib. Ganz unabhängig davon, ob es eine Versöhnung geben kann mit der Person, die dich verletzt hat oder nicht. Und es kann auch manchmal sein, noch so als vorletzte Fußnote, es gibt eine Person, die hat mich sehr verletzt und dafür sogar fast gesorgt, dass ich einmal meinen Arbeitsplatz verloren habe, weil sie Gerüchte über mich in Umlauf gesetzt hat. Ganz blöde Gerüchte, die nicht wahr waren. Es wurde auch klargestellt, dass diese Gerüchte nicht stimmten. Und ich habe dieser Person vergeben. Das habe ich. Aber diese Person hat sich nicht geändert. Und es gab dann mal die Frage, würdest du mit der Person zusammenarbeiten? Ich habe gesagt, nein. Weil dreimal hat sie mich ins offene Messer rennen lassen. Und ich sehe nicht, dass diese Person sich verändert hat. Ich muss nicht nochmal mich darauf einlassen, nochmal ins offene Messer rennen. Trotzdem habe ich meinen Frieden in Bezug auf diese Person der Person vergeben. Aber ich muss ja nicht so blöd sein und mir jedes Mal neu den Bauch aufschlitzen lassen. Drei Narben reichen. Ja. Und was mir so noch deutlich geworden ist, Gebet, wenn ich mir das Vaterunser anschaue, so wie ich das versucht habe, euch zu vermitteln, Das ist nicht das formelle Beten des Vaterunsers. Wiewohl wir das auch gut können, das ist okay. Und damit sind wir in der Zielgeraden. Wir sind fast am Ende. Gebet ist ein Lebensstil. Weil ich bete, ich trete nicht in Beziehung mit meinem Vater nur einmal morgens 5 Minuten. Oder nur einmal die Woche am Sabbat, wenn wir zusammenkommen. Sondern ich zum Beispiel als Vater, ich möchte jeden Tag mit meinen Kindern Gemeinschaft haben. Und das nicht nur zu einer festen Uhrzeit, sondern ich freue mich, wenn sie da sind, wir reden zwischendurch. Gebet ist in einer lebendigen, täglichen, ständigen Verbindung mit Gott zu sein. Und es gibt so vieles, zum Beispiel, über das ich mich freue und wo ich einfach ganz spontan Gott sage, danke. Und Gebet ist auch ein Lebensstil in der Hinsicht zu sagen, wenn ich merke, ich habe Groll, dass ich vergebe. Wenn ich merke, ich habe Mist gebaut, dass ich um Vergebung bitte, dass ich abgebe. Und das mache ich auch nicht nur 5 Minuten am Morgen in meiner Andachtszeit oder einmal die Woche am Sabbat, sondern das ist etwas, was ständig am Tag geschieht. Und je mehr ich mich Gott hingebe und je mehr ich vergebend lebe, desto mehr ist der Fluss zwischen mir und Gott frei. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dass Gott mir geben kann, was ich brauche, sowohl materiell als auch in meiner persönlichen Beziehung zu ihm. Und das alles setzt voraus, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit einem lebendigen Gott leben, wo wir ihn nicht einfach nur zutexten, sondern das, was wir diese Woche üben, wenn ihr es noch nicht gut könnt, zu lernen, ihm auch zuzuhören und seine Stimme zu hören. Und dazu sollen diese 40 Tage beitragen, 40 Tage jeden Tag, wenigstens 5 Minuten die Gelegenheit in Gemeinschaft, Gott einfach nur mal zuzuhören. Und dass das Bestandteil wird meines Lebens, weil der Vater möchte mehr mit uns reden, als wir ihm zuhören wollen. Amen.